Als ich noch als Physiotherapeut im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatte ich einen Kollegen, der, ich will es mal so sagen, eine Gabe gehabt hat. Also eine faszinierende Eigenschaft, Gabe, wie auch immer. Er war jemand, der andere begeistern konnte. Wenn er morgens zur Arbeit kam, dann erzählte er häufig, was für einen tollen Film er gesehen hätte, welches geniales Restaurant er besucht hat und welches faszinierende neue elektrische Gerät er sich besorgt hat. Er erzählte von allen, die irgendwie ihm auf der Station begegnet sind. Also Ärzten, Physiotherapeuten, Krankenschwestern, dem Putzteam und sogar Patienten, die er auf der Station gelegen hat. Und das Besondere war, deswegen fand ich, war es eine Gabe, ist, dass er mit einer solchen Überzeugung und Begeisterung von diesen Dingen erzählt hat, dass viele dieser Leute, die das gehört haben, tatsächlich das von ihm übernommen haben. Also aufgrund dessen habe ich zum Beispiel so manchen Theaterbesuch gemacht, ich habe einen Wein gekauft und sogar einen Gemüsehobel gekauft. Es hat mich gepackt und also er konnte wirklich, er hat diese Gabe, er konnte einem das Gefühl vermitteln, dass das, was er vorschlägt, wirklich das Beste ist, was es gibt, und das muss man sofort kaufen oder man muss dahin gehen. Genau um diese Begeisterung geht es auch Jesus. Natürlich will er nicht, dass wir begeistert sind von einem Kinofilm, dürfen wir auch sein, aber dass es primär um einen Kinofilm, eine Espressomaschine oder eine Urlaubsreise geht, sondern es geht darum, dass er sagt, ich möchte, dass ihr begeistert seid von der besten Botschaft von allem, dem Evangelium. Ihr sollt von mir begeistert sein. Er möchte, dass wir Jesus, ihn selbst, begeistert aufnehmen und gleichzeitig auch weitergeben an andere. Und das wollen wir uns heute in diesem Abschnitt anschauen. Alexander hat den Abschnitt ja schon vorgelesen. Und vielleicht, als ihr es gehört habt, habt ihr gedacht, das ist aber so ein bisschen ähnlich, haben wir doch schon mal gehört. Stimmt, ein Kapitel vorher gab es das schon mal. Da hat Jesus aber nicht 70 oder 72, man weiß nicht genau, ob 70 oder 72 sind, aber ist egal. Da hat Jesus dann schon seine engsten 12 Jünger ausgesendet. Und dann sieht man da viele Parallelen zu dem, was wir da gehört haben. Aber letztendlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob es 12, 70 oder 7000 Jünger sind. Das Entscheidende ist, dass die Jünger, die er aussendet, und auch bedeutet ja automatisch auch wir, dass wir begeistert sind von dieser Botschaft und dass wir es auch weitergeben können. Und deswegen wollen wir uns mal verschiedene Aspekte anschauen, die uns helfen sollen, so ein bisschen die Begeisterung dafür zu bekommen, vielleicht noch gestärkt zu bekommen oder vielleicht, wenn wir es völlig verloren haben, wieder neu zu entdecken. Und es fängt alles mit dem Frieden Gottes an. Jesus sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und zu euch zurückkehren. Ein Abschnitt später. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, dann sagt allen Menschen dort, jetzt beginnt Gottes Reich, auch Gottes Frieden bei euch. Wir sehen in diesem ganz kurzen Abschnitt, dass Jesus ganz häufig von diesem Frieden Gottes spricht. Und das scheint ja dann ihm ganz wichtig zu sein. Doch was versteht Jesus denn eigentlich unter dem Frieden Gottes? Wenn wir von Frieden hören, dann denken wir sofort an die Kriege in der Ukraine oder Palästina und unser Wunsch ist, es soll doch da wieder Frieden herrschen. Oder wir denken an einen Streit, den wir mit jemandem haben und unser Wunsch ist dann, dass wir uns wieder mit dieser Person versöhnen. Wenn die Bibel von dem Frieden Gottes spricht, da meint sie nicht nur ein Ende eines Krieges oder Ende eines Streits, sondern sie fasst ihn viel weiter. Im Alten Testament können wir das schon sehen. Dort meint der Friede Gottes hebräisch, das kennen wir alles, Shalom, ein umfassendes Glück. Jedem Einzelnen und der Gemeinschaft soll es gut gehen. Das Leben soll gelingen und die Beziehungen sollen funktionieren. Es geht dabei um eine positive Beziehung des Menschen zu sich selbst, zum anderen, sogar zu der Umwelt und zu Gott. Im Psalm 72 zeichnet der König Salomo ein umfassendes Bild von Gottes Friedens. Und er schreibt: Durch seine Herrschaft kann das Volk in Frieden leben. Im ganzen Land wird Gerechtigkeit herrschen. Dann werden alle aufblühen, die Gott die Treue halten. Frieden und Glück werden herrschen bis ans Ende der Zeit. Dieser Frieden hat eine Auswirkung, wenn wir ihn annehmen, auf unser gesamtes Leben. Und ich finde, wenn wir uns das mal bewusst machen, wenn Gott uns diesen Frieden schenken will, dann bedeutet es doch eigentlich im Grunde, was für eine Liebe Gott uns zeigt. Wie lieb er uns hat. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Und da hätte er sagen können, das sagen ja manche heute, ja, Gott hat den Menschen geschaffen oder die ganze Erde mit dem. Und dann sagt man, naja, Gott, wie so ein Uhrwerk, ein Uhrmacher hat es geschaffen, gibt es so eine Theologie. Und dann lässt man die los und dann lässt dann Gott diese Uhr einfach ablaufen, aber es interessiert ihn nicht mehr. Das ist nicht so. Gott hat geschaffen, er hat uns Menschen geschaffen aus Liebe und er will, dass dieses Leben, unser Leben gelingt. Es ist ihm nicht egal, ob es uns jetzt körperlich oder seelisch schlecht geht. Es ist ihm nicht egal, wenn unsere Beziehungen angespannt sind oder vielleicht sogar zerbrechen. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Das interessiert ihn. Er liebt uns, er ist interessiert an uns. Und deswegen will Gott uns seinen Frieden schenken, dass er eine Auswirkung hat für uns persönlich und dass es weitergeht in unserem ganzen Leben. Aber, und das ist klar, wenn wir diesen Frieden wollen, müssen wir natürlich Gott, mit Gott erstmal Frieden haben. Denn das ist so der Anfang. Dort, wo wir mit Jesus anfangen und mit Gott anfangen zu leben, dann wächst der Frieden. Wir bekommen Frieden mit Gott und dann wächst das auch weiter. Auch mit anderen können wir Frieden stiften. Wir können mit unserem Umfeld, Arbeitskollegen, wen auch immer, Frieden bekommen. Und jetzt sind wir wieder, und dann schlagen wir den Bogen vom Alten Testament zum Neuen Testament, dann sind wir wieder bei Jesus Christus. Und wir wissen, Jesus ist nicht einfach nur Sohn, sondern er ist Gott selbst. Jesus ist der Friedensfürst. Er ist der Frieden in Person. Und durch seinen Tod hat er uns Frieden zwischen Gott und uns geschaffen. Und wenn wir Jesus aufnehmen, dann haben wir Frieden mit Gott und dann geht der Frieden weiter in alle Bereiche. Und deswegen sagt Paulus auch über Jesus, denn er ist unser Friede. Doch Jesus ist es wichtig, dass nicht nur wir diesen Frieden haben. Das ist ihm sehr wichtig. Aber er möchte, dass jeder Mensch diesen Frieden bekommt. Jeder soll in den Genuss dieses Friedens kommen. Das ist auch der Grund, warum er seine 12 und jetzt seine 70 Jünger aussendet. Das macht er ja nicht so, wie er sagt, sondern er hat andere Menschen im Blick. Und dass er uns nachher den Missionsbefehl gibt, Matthäus 28, geht wie in alle Welt und mache zu Jüngern. Es geht immer um die ganze Menschheit, die Jesus noch nicht kennen. Zur Zeit der Bibel war es üblich, dass man zur Begrüßung und auch bei der Verabschiedung einander Friede wünschte. Jesus greift dieses Ritual, diesen Gruß auf, wenn er sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch. Und Jesus greift diesen Gruß auf und er bezieht ihn auf sich. Er sagt damit also, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, und jetzt ist spannend, ich bringe dir den Frieden in der Person von Jesus Christus. Jesus will, dass wir als seine Jünger den Menschen den Frieden bringen, damit auch diese Menschen den Frieden bekommen. Und deswegen sagt er im Abschnitt dann auch noch, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Jesus spricht hier von der Ernte und den Arbeitern. Und mit Ernte meint er die Menschen auf der ganzen Welt, die an Jesus glauben sollen und die dann geerntet werden, also zu Gott finden. Und er spricht von den Arbeitern, die diese Menschen, die noch nicht glauben, erreichen sollen. Und damit meint er jeden, der an Jesus glaubt, der ist ein Arbeiter. Also du und ich, wir sind Arbeiter. Und dabei spielt es keine Rolle, wo wir sind, wohin Gott uns sendet. Es wird immer so ein bisschen aufgeteilt, ja, jetzt die Knies und Kochs, unsere Missionare jetzt in Asien, die hat der Gott bewusst gesendet, aber wir sind ja nicht gesendet, dann ist für uns dieser Auftrag gilt nicht. Nein, das ist nur eine andere Platzanweisung. Da, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, was wir tun, das ist unser Missionsfeld. Unser Nachbar, den wir besuchen, unser Sportverein, wo wir sind und auf Leute treffen, beim Aldi an der Kasse, egal wo wir sind, das ist unser Missionsfeld. Wir sind alle Missionare, nur an ganz verschiedenen Orten. Wenn wir also an Jesus glauben, dann haben wir diesen Frieden Gottes in uns. Und dieser Frieden wirkt auf unser ganzes Leben und gleichzeitig gebraucht Jesus uns, dass wir seinen Frieden an andere Menschen weitergeben dürfen. Und das bringt mich zu einem weiteren Gedanken. Und zwar das Thema oder der Titel Missio Dei. Missio Dei. Vielleicht habt ihr diesen theologischen Begriff Missio Dei schon mal gehört. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber was der Inhalt dieses Begriffes ist, das finde ich faszinierend, begeistert mich. Ich finde es total hilfreich. Mir hat das sehr geholfen, mal zu verstehen, was bedeutet denn Mission? Und was bedeutet das für mich, für meinen Glauben? Und es ist wirklich bereichernd, wenn man das verstanden hat. Aber ihr könnt im Internet auch mal gern googeln, mal ein bisschen genauer. Missio Dei, schaut mal nach. Aber ich will es mal kurz zusammenfassen. Missio Dei besteht aus zwei lateinischen Wörtern. Missio, ganz einfach, kann man übersetzen, Mission. Und Dei bedeutet Gott. Übersetzt heißt es also Mission Gottes oder auch Sendung Gottes. Aber was ist der Inhalt davon? Und das ist jetzt spannend. Missio Dei meint, dass Mission in erster Linie Gottes Mission ist. Es ist Gottes ureigene Sache, dass er Mission betreibt. Es ist nicht eine Erfindung von uns Menschen, dass wir sagen, ach, wir müssten ja missionieren, Gott liebt die Menschen, also gehen wir mal los. Nein, das ist Gottes ureigener Gedanke, sein Wunsch, sein tiefster Wunsch, dass Menschen, jeder Mensch zum Glauben kommt. Und die Mission haben nicht wir Menschen erfunden, obwohl wir Missionsgesellschaften ins Leben gerufen haben und Missionare, wie der Hudson Taylor damals nach Asien gegangen ist, völlig neue Wege gegangen. Ja, es haben gemacht. Aber der Gedanke war viel früher. Nämlich dann, als Gott beschlossen hat, Jesus Christus zu schicken und sagt, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Mission geht von Gott aus. Und genau das sagt Gott. Denn er, sagt Paulus, denn er, Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Gott will es. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn Gott das will, und wenn er will, deswegen gibt er uns ja den Auftrag, dass wir diese Mission weiterbringen, dass wir missionieren, dann können wir uns doch mal fragen, wenn das so sein Wunsch ist, was ist dann mit uns? Ist Gott so, dass er sagt, du geh jetzt missionieren und sagt, überleg, und Gott sagt dann, ja, überleg dir, wie du es machst? Nein. Ich habe das, glaube ich, schon 100-mal gesagt. Gott ist nie jemand, der uns, wenn wir nicht Schwimmer wären, in ein tiefes Wasserbecken schmeißt und sagt, und jetzt seh mal zu, wie du schwimmst. Das wäre lieblos. Wenn Gott uns den Auftrag gibt, dann sagt er, komm, schwimm, ich gebe dir die Schwimmreifen dazu. Schwimm, du kannst es. Gott befähigt uns, dass wir missionieren können. Wir müssen uns keinen abbrechen, irgendwie zu missionieren. Wir müssen nicht anders werden, damit wir Menschen erreichen können. Wir müssen nicht intelligenter, nicht redebegabter, nicht klüger, schlagfertiger oder frömmer sein. Jesus will uns genauso, wie wir sind, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen, und er gebraucht uns. Das macht auch Lukas deutlich, wenn er schreibt: Danach wählte Jesus 70 weitere Jünger aus. Er hat vorher wahrscheinlich schon mal 70 aus, jetzt tut er nochmal weitere 70 Jünger aus und sandte sie. Jetzt frage ich euch, was sind denn das für Jünger? Das sind 70 verschiedene Jünger, alt und jung, mutig und schüchtern. Die sind gebildet und ungebildet, schlagfertig und gehemmt, dick und dünn, gesund und krank. Alle diese Jünger sind total unterschiedlich, sind Originale. So, und Jesus gebraucht sie so, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob ihr im Text irgendwo mal gelesen habt, vielleicht ist eure Bibel anders als meine, ob da irgendwo steht, dass Jesus erstmal seine Jünger einen Rhetorikkurs gegeben hat oder eine Schulung über Evangelisation, bevor er sie losschickt. Das steht da nicht. Das, die einzige Anweisung, die Jesus mitgibt, neben der Anweisung, dass sie den Frieden Gottes weitergeben sollen, ist nämlich nur: Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit, falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Der Hinweis, dass sie keine langen Gespräche führen sollen, das hängt mit der damaligen orientalischen Kultur in Israel zusammen. Da war es nämlich so, da konnte eine Begrüßung mal locker eine halbe Stunde sein, wenn man jemanden getroffen hat. Nicht bei uns dauert ihr vielleicht eine Minute, Smalltalk. Das konnte eine halbe Stunde sein. Und jetzt stellt ihr vor, ihr trefft mal 4, 5 Bekannte, seid auf dem Weg, wichtiger Auftrag. Was macht ihr? Es ist ein halber Tag um. Und deswegen sagt Jesus hier, trefft Prioritäten. Macht euch bewusst, was ihr wollt, und dann lasst euch nicht auf, freundlich sein, aber lasst das mal weg und dann konzentriert euch. Wo ist euer Fokus? Und wenn Jesus davon spricht, die da kaum etwas mitzunehmen, dann hat das den Hintergrund, dass er will, dass sie abhängig von ihm sind. Dass sie sich nicht auf ihr Geld verlassen, dass ihr an anderen Stelle, wo ihr schlafen sollt und so weiter, sagt Jesus, aber macht euch einen Gedanken, die Leute werden euch aufnehmen. Und das ist etwas, das Jesus will, seine Jünger sollen abhängig werden. Wir sollen abhängig werden von Jesus. Und das hilft uns auch, wenn wir wissen, wir führen ein Gespräch mit Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Theologie studiert, aber das sagt überhaupt nichts. Das heißt noch lange nicht, dass ich sprachfähig bin. Und ich merke, dass ich manchmal nichts in meinem verbalen Rucksack habe. Ah, da fallen mir die Gedanken, manche Ideen manchmal später viel besser ein. Nein, ich fühle mich manchmal überfordert damit. Und ich frage mich, was soll ich da sagen? Und ich habe den Eindruck, ich weiß manchmal gar nichts. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch nicht entscheidend. Aber ich weiß, dass Jesus alles hat. Alles für mich, alles für euch. Er gibt uns in dem Gespräch alles, was wir brauchen, damit wir reden können. Und selbst, und das finde ich das Faszinierende, wenn wir was daher stammeln, dann wird Jesus das, was wir über ihn erzählen, über unseren Glauben, durch den Heiligen Geist so übersetzen, dass unser Gesprächspartner das verstehen kann. Deswegen sagt er auch: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst ab, der mich gesandt hat. Bei den Rabbinern zur Zeit von Jesus galt der Satz: Der Abgesandte eines Menschen ist wie dieser selbst. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Ehemann sich seine Ehe, jemanden heiraten wollte oder sich scheiden lassen wollte, dann konnte er jemanden beauftragen und hat gesagt: Geh du hin, mach das für mich, unterschreib du den Ehevertrag. Das konnte er machen. Und damit war er beauftragt und hatte die Vollmacht. Er musste als Ehemann nicht dabei sein. Das hat funktioniert. Und wir kennen das ähnlich, wenn wir zum Beispiel jemanden bevollmächtigen, wir stellen ihnen eine Vollmacht aus und sagen, wenn du dahin gehst, ich schreibe dir das in meinem Namen und dann kriegst du alles. Und dann kann derjenige, wer weiß was machen, Bankvollmacht, er kann auf Bank Geld abheben für uns und was weiß ich. Da steckt eine Macht dahinter, das ist dasselbe. Und genauso ist es, wenn Jesus uns seine Vollmacht überträgt. Wenn wir also zu unserem Nachbarn, mit unserem Nachbarn über Jesus sprechen, dann hört uns unser Nachbar akustisch, da hört er uns sprechen, ja. Aber wer zu ihm spricht, wer in sein Herz hineinspricht, wer sein Herzen verändert, das ist dann der Heilige Geist. Jesus selbst wirkt in ihm. Und ich finde das total entlastend und entspannend. Es ist überhaupt nicht entscheidend, wie wir was sagen und ob das ausgewogen und alles stimmt. Gott gebraucht uns. Ich kann mich an manchen Gesprächen, als ich frisch zum Glauben kam, erinnern, was ich da erzählt hatte. Boah. Trotzdem hat es Leute angesprochen. Versteht ihr? Es kommt nicht darauf auf uns. Es geht auf Christus, dem wir uns abhängig machen. Und Jesus gebraucht mich. Und wenn wir dann gesprochen können, so Jesus, es ist dein Problem, was damit wird. Alles gut. Also Missio Dei bedeutet also, dass Jesus der Erfinder der Mission ist und er will Menschen retten. Und er gebraucht uns mit unserer Beschränktheit dazu und er schenkt uns die Vollmacht mit dem, wie wir sind und was wir können oder nicht können. Nun kann es sein, dass wir den Frieden Gottes erlebt haben. Wir leben mit Jesus. Wir haben verstanden, was Missio Dei ist. Und uns ist auch klar, dass wir eigentlich den Frieden weitergeben sollten. Aber wir fühlen uns da so innerlich blockiert. Es fällt uns schwer. Und es geht mir nicht so schwer, dass wir Hemmungen haben, mal was zu sagen oder so, sondern wir merken, da fehlt was. Da fehlt so die Freude, die Kraft. Und deswegen möchte ich nochmal einen Punkt kurz ansprechen. Und da geht es, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, um die Liebe. Es gibt einen Satz des berühmten Kirchenvaters Augustinus. Und ich finde, der beschreibt sehr gut, was fehlt. Augustinus hat ja im 4. bis 5. Jahrhundert gelebt. Und es wirkt fast so, das, was er erlebt zu seiner Zeit, das kann man übertragen auf unsere Zeit. Und er hat den Satz gesagt, nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen erfachen. Und ich finde diesen Satz, obwohl der viele hundert Jahre alt ist, trotzdem wahr und aktuell. Mein ehemaliger Arbeitskollege hätte doch niemals irgendjemand dazu überredet, irgendwas zu kaufen, zu machen, was er vorgeschlagen hat, wenn er nicht selbst begeistert wäre. Aber er war begeistert. Er war von den Dingen begeistert, die er gekauft, gemacht hat. Und deswegen konnte er das auch verkaufen. Und wir können andere doch nur dann von Jesus begeistert erzählen, wenn wir selbst von überzeugt sind. Wenn wir dagegen von Jesus enttäuscht sind, aus welchen Gründen auch immer, wenn wir uns zurückgezogen haben von ihm und mit ihm nichts mehr erleben, dann werden wir auch keine Lust haben, andere von Jesus zu erzählen, weil was nützen, das funktioniert ja nicht, was soll ich erzählen und dieser Gott ist ja weit entfernt. Na, ich mache es, muss ich ja machen und dann kommt da auch das nur mit Widerwillen und mit keiner Überzeugungskraft rüber. Die Tatsache ist, da wo uns die Liebe zu Jesus fehlt, werden wir auch keine Opfer für ihn bringen. Jesus sagt ja, geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Wir werden uns doch dann nur für Jesus opfern, wenn wir wirklich wissen, warum es sich lohnt, sein Leben für Jesus hinzugeben. Sonst können wir das vergessen. Ich hatte vor Jahren einen Vortrag von einem Evangelisten gehört, der genau das beschreibt. Er hat erzählt, dass er gepredigt hatte und bei dieser Evangelisation kam ein junger Mann, zum Glauben, der war Afghane und er war bis zu diesem Zeitpunkt Islamist gewesen. Er wollte Anschläge verüben, er wollte Menschen in den Tod reißen. Das war seine tiefe Überzeugung. Und er kam zum Glauben. Und dann war er ganz begeistert und er kam nach der Evangelisation zu dem Evangelisten und sagt, du, ich möchte, dass du für mich betest. Und zwar, ich will zurück nach Afghanistan gehen, zu meinen Leuten, zu meinen Landsleuten. Ich will dir erzählen, wie wichtig Jesus braucht, dass sie auf dem falschen Weg sind. Die brauchen Jesus. Aber ich bitte dich darum, bete für mich, dass ich noch nicht sofort sterbe, wenn ich da bin, sondern noch eine Zeit lang leben und viele Menschen für Jesus gewinnen kann. Und der Evangelist war vollkommen betroffen und er sagte, ich kann doch nicht für sowas Verrücktes beten. Und da antwortete der Mann, wieso denn nicht? Früher wäre ich für den falschen Gott gestorben, aber jetzt bin ich bereit, für den wahren Gott mein Leben zu lassen. Jesus sagt, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn wir von Jesus begeistert sind, dann werden wir ganz automatisch von ihm sprechen wollen. Ob das immer funktioniert, ist was anderes. Aber wir wollen das, weil wir sagen, das ist ja super. Und dann werden wir bereit sein, für ihn sogar unser Leben zu lassen. Das müssen wir nicht machen, das macht Jesus in uns. Aber es fängt alles damit an, damit wir diese Blockierung, die wir haben, das, was uns stört, wo wir merken, da kommen wir mit unserem, da ist unser Glaube lau geworden, dass wir da wieder ansetzen und sagen, da muss Jesus wieder rein. Aber wenn wir das wollen, dann wird Jesus hineinkommen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussende, die seine Ernte einbringen. Das wirkt ja so ein bisschen, wir sollen beten, damit Gott andere Herzen erreicht. Also wir beten, dass der und der auch erkennt und missionarisch wird in die Erde. Wisst ihr, dieses Gebet hat eine doppelte Funktion. Einerseits beten wir dafür, dass Gott die Herzen anderer bewegt. Aber es geht genauso, dass Gott eigentlich sagt, wenn ihr betet, dann betet ihr gleichzeitig für euch. Euer Herz soll weich werden. Er soll, Jesus sollt ihr hineinnehmen in euer Herzen. Und das bedeutet, wenn wir mit Jesus diese wieder Jesus hineinnehmen, dass wir ihm unser Herz hinhalten, dass wir sagen, wo wir verbittert sind, wo wir sagen, Jesus, mit dir kann ich da nichts anfangen, du hast mich so enttäuscht an der Stelle. Und der Mensch hat mich so enttäuscht. Wo warst du in dem Moment, wo ich dich gebraucht habe? Und dann kann Jesus das bereinigen. Wir können es bereinigen. Und dann verändert Jesus unser Herzen. Wir werden eine Begeisterung für ihn haben. Die Gabe meines Arbeitskollegen, finde ich, haben nicht viele Menschen. Aber die Fähigkeit, dass wir von Jesus weitererzählen, die haben wir, wenn wir mit Jesus Christus leben. Und Jesus wird, wenn wir mit ihm leben, uns wir vielleicht neu einlassen auf ihn, unser Herz begeistern, er wird es füllen und er wird uns dazu bringen, dass wir zu anderen Menschen ganz Natürliches weitererzählen. Wir werden sicherlich keinen Gemüsehobel an andere Leute verkaufen, aber wir werden andere Menschen einladen für Jesus Christus. Amen. Und in der Begeisterung, die wir für Jesus haben, in dem geht es in dem nächsten Lied, das wir singen. Ich kann nicht schweigen von dem, was du erlebt hast. Und es ist eine Einladung für uns, einfach von dem zu reden, was wir haben, im Kleinen und Großen, was Jesus für uns bedeutet.